Ich glaube, der allererste Schritt, und ich hoffe, dass der schon passiert ist, ist das Verständnis dafür, dass Innovation eben zeitlich gesehen unter anderen Bedingungen erfolgreich ist als Produktion. Um Innovation zu ermöglichen, muss man eben zu manchen Dingen auch Nein sagen.
Herzlich willkommen zu unserer neuesten Ausgabe unseres Highlight-Formats Zukunft schreiben. Highlight deshalb, weil ich heute mit Anna Wörner, Gründerin und Inhaberin von Lead Venture, über die Zukunftskompetenz Zeitmanagement spreche. Eine Kompetenz, die in unserer heutigen wirklich rasanten Welt für Innovatoren zunehmend an Bedeutung gewinnt. Was das Erfolgsgeheimnis ist, um unter Zeitdruck Innovationen kreieren zu können, das erzählt uns heute Anna. Mein Name ist Barbara Groll. Schön, dass Sie mit dabei sind.
Zukunft schreiben.
Erstmal ein herzliches Willkommen an dich, Anna. Ich freue mich, dass du hier bist. Stell dich doch einfach unseren Zuhörerinnen und Zuhörern kurz vor.
Vielen Dank. Mein Name ist Anna. Zusammen mit meiner Kollegin Sabina habe ich Lead Venture gegründet. Wir sind eine Agentur, die Beratung, Coaching und Training anbietet, rund um die drei Zukunftsbereiche agiles Arbeiten, Teamarbeit und Führung. Das sind unsere Fokusthemen.
Wunderbar. Dann habe ich mal gleich zu Anfang eine ganz grundsätzliche Frage. Was hat Zeitmanagement eigentlich mit Innovationen zu tun?
Jeder, der schon versucht hat, innovativ zu sein, hat wahrscheinlich festgestellt, dass Innovation nicht unter Druck und Stress entstehen kann, sondern Innovation braucht gewisse Freiräume. Und gerade in Zeiten, die stressig sind, ist es natürlich besonders herausfordernd, sich die zu nehmen. Aber um Innovation zu ermöglichen, ist das eben eine Voraussetzung, dass das gelingt.
Das heißt also, die schnelllebige Welt, die wir aktuell haben und die eigentlich immer rasanter wird, die beeinflusst schon das Zeitmanagement von Innovatoren ganz erheblich.
In unterschiedliche Richtungen. Auf der einen Seite entsteht natürlich ein höherer Druck. Oder auch, man könnte es positiv formulieren, eine höhere Motivation, innovativ zu sein. Zum einen, weil es die Technologie möglich macht und zum anderen aber auch, weil es Märkte notwendig machen. Das heißt, es kann in schnelllebigeren Zeiten natürlich auch die Motivation erhöhen, überhaupt innovativ zu denken, weil man sagt ja auch, Not macht erfinderisch und gleichzeitig kann es aber schnell auch dazu kommen, dass eben der Kalender bis oben voll bepackt ist. Und da erleben auch wir sehr viele Unternehmen, bei denen eben ganz, ganz unterschiedliche neue Projekte gestartet wurden. Innovationsprojekte, Digitalisierungsprojekte, Automatisierungsprojekte. Und all diese Sonderthemen, die können dann natürlich auch schnell mal zu viel werden und blockieren. Und dann eben diese weiteren Innovationsbedarfe, die es gäbe, denen so ein bisschen im Weg stehen. Vor allem, wenn man noch auch darüber nachdenkt oder das erlebt, und das erleben ja gerade auch viele, dass durch die digitalere Zusammenarbeit natürlich auch die Kalender und damit eben die verfügbare Zeit immer knapper werden, weil man mehr Termine hat, die Hemmschwelle ist niedriger, eingeladen zu werden. Es gibt mehr Kanäle, insgesamt eine höhere Erreichbarkeit und das, ja, diese Schnelllebigkeit durch die digitale Zusammenarbeit und diese ständige Erreichbarkeit erhöht natürlich die Herausforderung noch einmal mehr, sich diese Freiräume auch zu schaffen.
Deswegen kann man doch bestimmt sagen, Zeitmanagement ist nicht das Ende von Kreativität, sondern eigentlich die Voraussetzung.
Genau, ja.
Um Freiräume zu schaffen für deine,
ja,
Kreativität.
Ja, ja. Wobei man natürlich sagen kann, wenn man gutes Zeitmanagement hat, hat man eine gute Basis für Innovation, aber es ist natürlich nicht der einzige Einflussfaktor. Also Zeit zu haben bedeutet ja nicht unbedingt, dass ich auch die mentale Kapazität habe. Also Zeitmanagement könnte man auch ersetzen sozusagen durch Kapazitätmanagement, dass man eben die, ja, im Kopf auch kreativ denken kann, mal in eine andere Richtung denken kann, sich Ideen überlegen kann, also auch eine Art Ideenmanagement. Und dann, wenn eine innovative Idee geboren ist, das ist ja auch ein Prozess, dann muss natürlich auch eine Umsetzung erfolgen. Und da ist es dann auch wieder ein großer Faktor, das Zeitmanagement, was da eine Rolle spielt.
Ist, also ich höre jetzt daraus, auf der einen Seite ist Struktur natürlich extrem wichtig, aber ist vielleicht auch Unstruktur wichtig?
Unstruktur in dem Sinne, dass man Freiräume schafft, ja, sicherlich.
Können wir gerne, also dass man mal einen Spaziergang macht und
absolut, dergleichen. Absolut, absolut. Ich glaube, die größte Stolperfalle, die zum Thema Zeitmanagement gemacht wird, ist der Irrglaube, dass wenn man mehr macht und mehr schafft, dass es immer besser ist. Je mehr, desto besser funktioniert, sicherlich in sehr tayloristischen Systemen. Also wenn ich glaube am Fließband, es gibt die eine beste Art und Weise, Dinge abzuarbeiten, um produktiv zu sein, dann basiert es ja auf dem Wissen um einen optimierten Prozess. Und dann ist natürlich schneller besser. Wenn ich in der Stunde 500 Autos produzieren kann, ist das besser, wie wenn ich in der Stunde nur 300 produziere. Und das ist eben das Wirtschaftssystem, aus dem wir kommen. The one best way zu finden und dann möglichst viel in möglichst kurzer Zeit. Innovation funktioniert aber anders. Innovation funktioniert eben nicht dadurch, dass ich sage, ich mache noch mehr in der gleichen Zeit, sondern Innovation passiert, wenn ich Freiräume habe. Freiräume, um Probleme, die zum Beispiel meine Kunden haben oder auch Probleme, die wir intern im Unternehmen haben, wenn wir jetzt von Prozessinnovation sprechen, diese Probleme nicht nur zu erkennen, sondern eben auch den Freiraum zu haben, sie zu adressieren. Das kann bedeuten, erstmal die Ursache zu analysieren, nicht sofort eine Lösungsidee zu haben, sondern zu sagen, ich habe auch die Zeit und den Raum, das Problem wirklich zu verstehen. Und im nächsten Schritt dann natürlich die Zeit und den Raum, Lösungen zu denken und auch Lösungen zu vertesten. Und am Ende dann natürlich diese Lösungen auch zu bauen. Aber da ist eben nicht mehr schaffen in kurzer Zeit immer besser, sondern eben diese Freiräume zu haben.
Wenn du jetzt an Mittelständler denkst, die ticken ja anders als Konzerne oder Startups, gerade wenn es um Innovationen geht und um Zeitmanagement. Ja. Sie stehen ja so ein bisschen zwischen den Welten. Sie sind nicht ganz so beweglich, können sie gar nicht sein wie Startups, haben aber auch nicht die Ressourcen und Prozesse von großen Konzernen. Die haben doch ganz eigene Bedürfnisse. Sie haben ihr Tagesgeschäft, um das sie sich kümmern müssen. Wie schaffen die sich noch Freiräume für Innovationen?
Das ist eine sehr gute Frage und für viele Unternehmen auch eine große Herausforderung. Es ist ein bisschen ein kulturelles Thema auch, wie viel Freiraum der einzelne Mitarbeiter oder die einzelne Mitarbeiterin in ihrem Alltag hat. Wenn ich meine Belegschaft immer zu 120% auslaste, um jetzt heute beim Kunden das Maximale rauszuholen, dann wird's schwierig, dann wird's eng. Das heißt, ich muss mir schon überlegen, wie viel Risiko bin ich bereit in Kauf zu nehmen, wie viel Freiraum kann ich erlauben meinem Unternehmen, meinem Team, vielleicht mit der Konsequenz, dass ich nicht die 120% Jahresgewinn mache, sondern vielleicht die 115%, die 110% und gleichzeitig dadurch eben den Freiraum schaffe, dass neue Ideen entstehen können. Also es gibt auch sehr prominente Beispiele dafür, wo wirklich neue Produktideen, jetzt sind wir wieder im Konzern, bei Google zum Beispiel entstanden sind, dadurch, dass die Mitarbeitenden nach dem 80-20-Prinzip gearbeitet haben und eben 4 Tage die Woche in ihrer Linientätigkeit, in ihrem ganz normalen Alltagsgeschäft unterwegs waren und 1 Tag die Woche freigekriegt haben. Das muss jetzt nicht immer so systematisch sein, dass man sagt, per se, jede Person im Unternehmen hat 1 Tag frei. Das ist jetzt natürlich sehr groß gedacht und da sind wir vielleicht auch wieder eher im Konzern, dass ich sowas leisten kann. Aber im Kleinen kann man sowas dennoch mal versuchen oder mal angehen. Ich erlebe gerade einen Mittelständler, der hat auch ein größeres Innovationsprojekt gestartet. Und die haben das zum Beispiel auf Freiwilligkeit gemacht. Die haben einen großen Aufruf gestartet in allen Bereichen, in allen Teams und haben gesagt, wer von euch hat gerade den Freiraum und wer von euch hat auch den Drive für das Thema? Wer von euch hat Lust, hier mitzuwirken? Und daraus entstanden ist ein total inspirierendes, crossfunktionales Projektteam von Menschen, die sich dafür gemeldet haben, die sich tatsächlich gefunden haben, nicht nach dem Push-Prinzip im Sinne von, ihr seid jetzt innovativ, das funktioniert natürlich nicht, sondern nach dem Pull-Prinzip. Pull bedeutet, die Menschen, die ziehen sich die Aufgaben, von denen sie sagen, dafür habe ich gerade den Raum. Die sagen, ja, ich mache da gerne mit. Und das kann einen großen Unterschied machen, dass man sagt, man arbeitet bei innovativen Projekten eben nicht nach Pull, ihr macht jetzt dies, ihr macht jetzt das, ihr überlegt euch hier was, sondern eher, wer hat die Zeit, sich die Aufgaben zu nehmen und bei uns im Projektteam mitzuarbeiten. Das könnte ein Erfolgsfaktor sein.
Also ich höre daraus, das sind auch ganz pragmatische Lösungen, die da gefunden werden. Die müssen einfach auch in den Alltag des Mittelständlers reinpassen.
Unbedingt, unbedingt. Und das ist natürlich jetzt auch nicht so, dass jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin zu 50% freigestellt ist für dieses Innovationsprojekt. Das sind ein paar wenige Stunden in der Woche. Aber die Menschen haben sich dafür freiwillig gemeldet, die haben den Drive dafür. Es gibt auch jetzt keine Intensivierung dafür, dass sie in diesem Projekt dabei sind. Damit hat man versucht zu vermeiden, dass Menschen aus falscher Motivation mit ins Projekt kommen, sondern das basiert wirklich auf dem auf dem intrinsischen Willen, dieses Thema voranzutreiben. Und natürlich gibt es dann auch Vorteile, im Projekt dabei zu sein. Die kriegen immer frühzeitig Updates, die kriegen mit, was in der Branche so passiert, die kriegen Expertenvorträge. Also es ist schon so ein bisschen eine Win-Win-Situation. Also es lohnt sich, da dabei zu sein. Und gleichzeitig ist es halt eben, genau, ein Projekt, bei dem sehr stark auf Eigenverantwortung, auf Freiwilligkeit gesetzt wird. Und innerhalb des Projekts auch auf Selbstorganisation. Also einmal mehr, nicht bis nächste Woche muss das jetzt passieren, sondern einmal mehr diskutiert das Team aus, wie viel Kapazität haben wir wann. Das ist ein Geschäft, was der Kunde hat, das ist sehr saisonal bedingt. Da gibt es dann Menschen im Team, die können im Winter und die anderen können im Sommer mehr beitragen. Und das wird alles mit berücksichtigt. Und die Leute tragen an der Stelle bei, wo sie die Freiräume und die Ressourcen dafür auch haben und wo sie sich das auch vom Alltagsgeschäft her nehmen können. Das mit dem saisonalen Arbeiten betrifft jetzt sicher nicht jeden Mittelständler und gleichzeitig hat ja trotzdem vielleicht die eine Abteilung gegen Jahresende und die andere in Q1 irgendwie den größten Workload und sich danach zu richten und zu sagen, die Leute bringen sich ein in dem Maß, wie sie es können und wie sie es von sich aus auch bereit sind. Das war jetzt in dem Projekt tatsächlich der Erfolgsfaktor für das Vorantreiben dieser Innovation.
Praxistipp.
Du hast gerade das Stichwort Selbstorganisation gebracht. Was sind denn eigentlich die häufigsten Zeitmanagement-Fallen, in die man so tappen kann?
Also einen hatte ich schon genannt, das Unternehmen glauben, dass das mehr zu tun immer besser ist und noch mehr ist besser und eben unberücksichtigt lassen, dass es diese Freiräume braucht, um Probleme zu erkennen, zu analysieren, Lösungen zu denken, Lösungen zu vertesten, Lösungen zu bauen. Und das gilt auf allen Ebenen. Also das gilt auf der Ebene des Individuums. Wenn ich mir meinen Kalender ständig vollpacke und keinerlei Raum habe, mal einen Spaziergang zu machen, wirklich auch Mittagspause zu machen, Kaffeepause zu machen. Es gibt ja wirklich die Menschen, die vergessen, auf Toilette zu gehen, weil der Kalender so voll ist. Also dieses Thema, mehr ist nicht immer besser. Das ist eine Stolperfalle auf individueller Ebene. Aber wenn wir jetzt auch einmal mehr wieder an Unternehmen denken, die ja auch als ganze Konstrukte innovativ sein möchten, dann kann das natürlich auch auf der Unternehmensebene eine totale Stolperfalle sein, dass man alles startet, was irgendwie Potenzial hat und dadurch das Unternehmen chronisch überlastet. Ich erlebe gerade einen Kunden, das ist auf der einen Seite sehr schön und gleichzeitig auch ein Problem. Da darf jeder, der möchte, ein Projekt starten. Und es gibt keinerlei Kriterien dafür, welche angegangen werden oder nicht. Es gibt keinerlei Prozesse, nach denen geschaut wird, welche Ressourcen brauchen diese Projekte eigentlich. Hat die IT die Ressource, die gebraucht wird? Und ganz viele Menschen arbeiten an Themen, die dann stagnieren, weil die Ressourcen plötzlich nicht da sind. Von Marketing, die man gebraucht hätte, von der IT, die man gebraucht hätte. Und das heißt, dieses, wir machen alles, was irgendwie geht und immer mehr und mehr, ist nicht nur ein individuelles, sondern auch ein organisationales Problem unter Umständen. Und was heißt das? Dass eben auch die Organisation einen Weg finden muss, solche Themen auszuhandeln. Also welche Projekte, welche Innovationen, potenzielle gehen wir an und welche nicht. Und da ein gemeinsames Verständnis zu haben und das wirklich regelmäßig zu priorisieren und zu verhandeln, so wie es in der Politik auch passiert. Man wünscht sich ja auch, dass die unterschiedlichen Perspektiven, die da sind, dass sie sich zusammensetzen, dass sie sprechen und dass sie zu einer Lösung finden. Und genauso muss es in Unternehmen auch passieren. Was wir zum Beispiel viel machen, sind Workshops dafür mit einer Methode, die sehr gut funktioniert für den Kontext. Vielleicht hat das schon mal jemand gehört, die 3D-Welten. Das ist eine Methode von einem Kollegen aus Hamburg, Yannick Panheitz. Und die ist zum Beispiel super dafür geeignet, um Potenziale auf den Tisch zu bringen und eine Welt zu bauen. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Spielfeld von Siedler von Catan. Man hat so kleine Sechsecke und da kommen alle Ideen drauf, die so potenziell angegangen werden könnten oder alle, die gerade am Laufen sind. Und dann verwendet man nochmal so höhere Blättchen, um die Inseln, die da entstanden sind, so wachsen zu lassen. Und man verwendet verschiedene Figuren, um Stakeholder-Perspektiven darzustellen. Und das ist so eine Methode, ob die jetzt verwendet wird oder nicht, aber was der Mehrwert ist und was auf jeden Fall in Unternehmen passieren muss, ist, dass man darum verhandelt, welche der Themen machen wir jetzt und welche nicht und welche sind wichtiger als andere und auf welche Ziele zahlen die ein, dass man diese Gespräche führt. Jeder im individuellen Selbstmanagement mit sich, also die Selbstreflexion, was ist gerade wichtig, was priorisiere ich, aber auf Unternehmensebene natürlich auch. Um Innovation zu ermöglichen, muss man eben zu manchen Dingen auch Nein sagen. Und das ist, was die Methode kann und sicherlich viele andere Methoden auch. Es gibt ja auch die OKRs, nach denen manche Unternehmen arbeiten, also Objectives and Key Results, die auch sicherstellen wollen, dass das Management von oben und die Mitarbeitenden auch von unten, in Anführungsstrichen, sich wirklich von Quartal zu Quartal überlegen, was sind gerade unsere Fokusthemen und was sind nicht unsere Fokusthemen. Also das sind so Methoden und Dinge, die auch auf der organisationalen Ebene passieren müssen, damit auch im Unternehmen Freiräume entstehen und damit Zeitmanagement und Innovationsmanagement nicht individuell betrachtet wird, sondern Zeitmanagement muss man auch auf der organisationalen Ebene denken. Denn der einzelne Mitarbeitende, der kommt schnell an die Grenze, wenn das Unternehmen überlastet wird, weil zu allem Ja gesagt wird.
Ja, das sind ja schon sehr, sehr praktische Tools bzw. Techniken, die du da ansprichst. Gibt es denn deiner Erfahrung nach digitale Werkzeuge, die sich als besonders hilfreich für das Zeitmanagement erwiesen haben? Oder ist es vielleicht sogar andersrum? Bringen die noch viel mehr Stress rein?
Digitale Werkzeuge sind, wie du schon selber sagst, Werkzeuge. Und Werkzeuge sind erstmal neutral. Das heißt, ob die helfen oder nicht helfen, kommt ganz drauf an, wie ich sie anwende. Und es gibt ja viele Teams, die dazu übergegangen sind, ihre Tickets in digitalen Systemen zu pflegen, also Task-Management-Systeme zu verwenden. Und das ist genauso. Also wenn ich das nicht richtig verwende, dann hilft es mir nicht. Wenn ich jeden Anruf in ein Ticket schreibe, den ich tätigen muss, dann wird dieses Ticketsystem zu einer Krake, die ich den ganzen Tag bespielen muss, aber die keinen großen Mehrwert mit sich bringt. Das heißt, um ein Task-Management-System, ein digitales als Team zum Beispiel, sinnvoll zu verwenden, muss ich in der Lage sein, die Tickets und das ganze System passend zur Situation zu verwenden. Das heißt, die Tickets groß oder klein genug zu schreiben, die Informationen, die ich da rein tue, im richtigen Maß, also nicht zu viel, nicht zu wenig. Und das ist natürlich was ich rausfinden muss. Aber das Gleiche gilt nicht nur für Ticketmanagementsysteme, sondern auch für so ganz triviale Sachen wie mein Posteingang. Ist der jetzt hilfreich oder nicht? Ein Posteingang einmal mehr ist ein Werkzeug. Und wenn das ständig überfüllt ist und ich ewig damit beschäftigt bin, einzelne E-Mails in irgendwelche Ordner einzusortieren, fein säuberlich, und ewig damit beschäftigt bin, all diese einzelnen E-Mails zu lesen, dann kann es zur Hürde werden und sich total belastend anfühlen. Und gleichzeitig kann es aber auch ein super gutes Werkzeug sein, nämlich wenn ich verstanden habe, wie eine Technik aussehen kann, diese E-Mails schnell zu sichten und dann eben nicht sage, ich verbringe ganz viel Zeit mit der Verwaltung, indem ich diese E-Mails einzeln sortiere, sondern sage, hey, ich habe drei Ordner, das eine ist mein Posteingang, da sind Dinge drin, die muss ich noch bearbeiten. Dann habe ich vielleicht ein Archiv, da kommt alles andere rein, und wenn ich was suche, dann arbeite ich mit der Suchfunktion beispielsweise und habe nicht irgendwelche Unterordner und Unterordner, weil da bin ich dann wieder in der Verwaltungsmühle. Und dann habe ich vielleicht noch einen weiteren Unterordner, der heißt Warten auf. Also wenn ich eine E-Mail geschrieben habe und ich warte auf eine Rückmeldung, dann ist es ja kein aktives To-Do mehr, und trotzdem muss ich feststellen können, wenn da eine Antwort ausbleibt. Ganz häufig passiert es ja, ich habe mein To-Do erledigt, Haken dran, andere Person wäre an der Reihe, aber mir fällt es nicht auf, wenn da keine Antwort kommt, und dann kommen Projekte wieder ins Stocken. Also diese Form des Managements, Posteingang für offene Aufgaben, Warten auf und alles andere ins Archiv, ist beispielsweise für mich auch ganz persönlich eine sehr effiziente Art und Weise, mit meinem Posteingang umzugehen. Und so könnte man gerade weitermachen. Also auch, wie organisiere ich meinen Kalender? Habe ich da unterschiedliche Farben, dass ich das wirklich auch gut überblicken kann? Wie laufen bei uns die Dokumentationen auch in digitaler Weise ab, wenn ich unterschiedliche Meetings habe und es gibt unterschiedliche Wege, wie dokumentiert wird? Einmal in der E-Mail, einmal irgendwie im SharePoint und dann wieder in irgendwelchen anderen Systemen. Da muss ich mich ja vor und nach jedem Meeting fragen, wo finde ich jetzt die Doku? Und dann kann das auch sehr viel Zeit fressen, vor den Terminen immer die richtigen Informationen zusammenzusammeln. Auch hier wieder eher ein Zeitkiller, wenn ich da eine einheitliche Vorgehensweise habe als Team oder vielleicht sogar als Unternehmen und die Menschen sehr effizient auf die Dokumentationen zurückgreifen können, die dann auch sauber und prägnant geschrieben sind, dann ist es wieder total der Produktivitätsbooster. Also das sind jetzt so ein paar Beispiele. Vielleicht hat der eine oder andere auch was entdeckt, so von wegen, ah ja, das machen wir auch. Und so eine kleine Inspiration gekriegt, wie man eben mit diesen Tools auch richtig arbeiten kann, dass sie zu Helfern im Thema Zeitmanagement werden und nicht zu Verhinderern von gutem Zeitmanagement.
Also ich habe mich selber bei einigen Dingen, die du da gesagt hast, ertappt und werde da nochmal genauer drüber nachdenken. Ich denke, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wird das auch so gehen.
Ausblick.
Jetzt noch eine Frage. Wie siehst du denn die Weiterentwicklung des Zeitmanagements in den kommenden Jahren? Wird sich da viel verändern?
Ich glaube, Zeitmanagement wird eine Herausforderung bleiben, weil die Welt nicht mehr langsamer wird. Und gleichzeitig sehe ich da drin aber auch eine total große Chance, weil es gibt jetzt natürlich nicht die eine Lösung für jegliche Innovationsprojekte und nicht die eine Lösung für jegliche Unternehmen. Aber es gibt Tools und Techniken und es gibt Skills, die man lernen kann, egal ob es jetzt um Zeitmanagement geht und Techniken wie Timeboxing, was ja auch im Rapid Prototyping zum Beispiel ganz viel verwendet wird. Bezogen auf Zeitmanagement gibt es Techniken, die man sich aneignen kann. Und wir haben ja auch gesagt, wenn es um Innovation geht, dann ist es nicht nur eine Frage des Zeitmanagements, sondern auch eine Frage der eigenen mentalen Kapazität, die gut zu managen. Und wenn es um Innovation geht, neben dem Zeitmanagement, ist auch der Umgang mit Unsicherheit noch so ein Thema, was totales Potenzial hat. Also Innovation gelingt auch deswegen manchmal nicht, weil man die Zeit nicht dafür hat, sondern weil man mit dieser Unsicherheit nicht umgehen kann. Zu sagen, wir vertesten mal Lösungen, von denen wir gar nicht wissen, ob sie funktionieren, und geben dafür aber vielleicht einen gewissen Prozentsatz unseres Budget oder unseres Einkommenspotenzials auf. Das ist ja auch ein Risiko. Und damit nicht umgehen zu können und da keine Techniken zu kennen und da sich selber vielleicht auch nicht so gut reflektiert zu haben und nicht so gut zu kennen, das kann ja auch ein totaler Verhinderer sein von Innovation. Also long story short, ich glaube, es bleibt alles eine Herausforderung, oder die Welt bleibt so schnelllebig, wie sie ist. Aber in diesen Themenbereichen, also Zeitmanagement, mentales Kapazitätsmanagement, Umgang mit Unsicherheit, da gibt es auch viel zu lernen. Und von dem her sehe ich in diesen Themen auch eine große Chance für uns alle, also für jedes Individuum. Ich glaube, auch in einer politisch unruhigen Zeit ist es nicht schlecht, so als Mensch einfach gut mit Unsicherheit umgehen zu können. Und gleichzeitig sehe ich aber auch in diesen Themen eine große Chance für, ja, unsere Wirtschaft in Deutschland und für die Unternehmen, da dazuzulernen, um dieser nach wie vor herausfordernden Zeit trotzdem irgendwie begegnen zu können und da handlungsfähig zu sein.
Die Frage zum Schluss.
Du hast uns jetzt ganz vieles Spannendes erzählt. Wenn du jetzt mal zurückblickst auf das, was du uns erzählt hast, kannst du sagen, was der wichtigste Schritt wäre, den Innovatoren sofort unternehmen können, um Zeitmanagement in ihrem innovativen Prozess zu optimieren?
Ich glaube, der allererste Schritt, und ich hoffe, dass der schon passiert ist, ist das Verständnis dafür, dass Innovation eben zeitlich gesehen unter anderen Bedingungen erfolgreich ist als Produktion. Also dieses Verständnis erstmal zu haben, zu sagen, Innovation passiert in Freiräumen. Und der zweite Schritt ist dann natürlich zu schauen, und da gibt es nicht die eine Lösung, aber im Unternehmen zu schauen, wie können diese Freiräume aussehen? Wer sind die Menschen, die sich diese Freiräume nehmen können und auch natürlich die mentale Kapazität haben, die guten Ideen haben für unsere Kunden, die guten Ideen haben für unser Unternehmen, und dann das Risiko überschaubar machen. Also nicht gleich die Riesenprojekte zu starten, sondern zu sagen, wo kann ich denn im Kleinen Dinge vertesten? Wo kann ich denn im Kleinen Sachen mal ausprobieren? Und wie das dann gelingt, ich glaube, da waren jetzt heute so ein paar Tools dabei, aber ich glaube, das muss da dann auch wieder jeder für sich entscheiden. Muss ich meine Routinearbeiten in Zukunft besser und effizienter abarbeiten? Stichwort Umgang mit digitalen Tools, Taskmanagement, Kalender und so weiter, um mehr Freiraum zu haben. Oder muss ich noch besser verstehen, wie ich eigentlich kreativ bin? Also ist es beim Spaziergang, ist es vielleicht auf der Heimfahrt von der Arbeit im Zug, wenn ich aus dem Fenster gucke und das Handy ausnahmsweise mal weglasse? Oder sind unsere Hebel vielleicht eher auf organisationaler Ebene? Also dass wir gucken, wie können wir für das ganze Unternehmen Freiräume schaffen, durch gewisse Leitplanken, durch eine klare Strategie, durch regelmäßige Absprachen, vielleicht durch eine Technik wie OKRs, durch crossfunktionale Teams, denen wir dann den Rücken frei halten, durch mehr Timeboxing oder. Also ich hoffe, dass da in dieser Toolbox, die wir jetzt heute so ein bisschen angerissen haben, da gibt es natürlich noch tausend andere Themen, aber dass da für jeden was dabei war, wo die Person vielleicht sagt, ah ja, da hat es gerade kurz geklickt, so wie bei dir auch, so, ah, da hätten wir vielleicht noch Potenzial, dass man da vielleicht die eine oder andere Inspiration mitnehmen kann.
Also ich bin mir da sicher, dass da einiges dabei war. Ganz, ganz herzlichen Dank für die vielen interessanten Einblicke in das Thema Zeitmanagement. Ich hoffe, dass Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wertvolle Einsichten mitnehmen konnten. Und denken Sie immer daran, dass Zeit nicht nur eine Ressource ist, sondern ein Werkzeug, um die Zukunft zu gestalten. Oder wie wir sagen, zu schreiben. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten. Dann werden wir eine weitere Zukunftskompetenz näher beleuchten und damit dann hoffentlich Ihre Wettbewerbsfähigkeit unterstützen. Abonnieren Sie am besten gleich unseren Podcast bei Spotify, um gar keine Folge mehr zu verpassen. Und hinterlassen Sie uns gerne eine positive Bewertung, wenn Ihnen unser Podcast gefällt. Ich bin Barbara Groll und das war Zukunftsschreiben, ein Format des Podcasts Innovation Leben von Bayern Innovativ.